Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gitschu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind angekommen bei Folge 87 und wir nehmen auf am Donnerstag, dem 19. März um 9 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscale.ch. Was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir in den News, der Kick Fund hat bereits in 100 Firmen investiert, also 100 Portfolio Companies. Dann die ZHW und NZZ, die kündigen ein neues Ranking für alle Akteure in unserem Startup-Ökosystem an. Dann kommen wir zur ersten Milliarden US-Dollar Seed-Runde in Europa. Mega spannend. Und dann haben wir im Schwerpunktthema Frank Flössl zu Gast und diskutieren über die ETH als Startup- und Scale-Up-Engine. Die Hörerfrage geht um das Revival von B2C-Startups. Und zum Schluss haben wir, wie immer, vier spannende Transaktionen der letzten Woche auf dem Programm.
Gut, kommen wir zu den News. Wir starten mit einer spannenden Entwicklung aus der Schweizer Deep-Tech-Szene. Der VC Kick Fund hat in weniger als 2 Jahren ein Portfolio von über 100 Startups aufgebaut und das mit einem Team von nur 3 Personen. Nun, ihr fragt euch, wie geht das denn? Das Modell ist ziemlich radikal. Kick Fund co-investiert nur, übernimmt keine Board Seats und hält die Due Diligence bewusst schlank. Der Dealflow kommt komplett von Venture Kick, also bereits vorgeprüften Startups. Das Ergebnis ist ein extrem breit diversifiziertes Deep Tech Portfolio von Life Sciences über Cleantech bis Space. Und Kick Fund beschreibt sich selbst fast schon als eine Art Indexfonds für Startups. Ja, Guy, das klingt super effizient, aber auch ziemlich passiv. Wenn du nicht im Board sitzt und nur leicht prüfst, wo entsteht dann eigentlich der Mehrwert eines VCs?
Ja, vielleicht mal Respekt. 100 Investments in weniger als 2 Jahren mit so einem kleinen Team. Es ist ein krasser Speed. Und mit dem Approach, dafür schiebt der Kick Fund den Mehrwert von VC definitiv. Denn ein klassischer VC, das heißt ganz klar, wir helfen aktiv mit, sitzen im Board, bringen Netzwerke rein und ja, leveragen uns als General Partner und als Fonds, als LPs mit für unsere Companies. Kick Fund sagt, wir optimieren auf Zugang und Diversifikation. Der Value ist nicht einzelne Entscheidungen besser zu machen, sondern das Portfolio als Ganzes effizienter aufzubauen. Das ist mehr eine erweiterte Startup-Förderung in dem Sinne, würde ich sagen, von Venture Kick der verlängerte Arm. Und dabei partizipieren sie halt an der Upside der Ventures, die weiterkommen und sie stützen sich hier völlig auf die neuen Investoren, die in den nächsten Runden dazukommen und den Entscheid treffen, hey, wir investieren und unterstützen das Startup. Das ist ein ganz anderer Approach. Und bei 100 Companies und zu einem kleinen Team, ja, da kannst du ja gar nicht mehr operativ helfen. Das ist ein ganz anderes Produkt als ein klassischer VC, als das, was wir bei Koyo machen, wenige Firmen Owner-Operator-Approach. Es geht hier nicht um Smart Money, sondern mehr darum, den Zugang zu den besten Deals, der dank Venture Kick aufgebaut wurde, dem Vorgängerprogramm vor dem Fondsinvestment und diesen wirklich dann auszunutzen. Die spannende Frage, die sich hier stellt, in meinen Augen, brauchen wirklich alle Startups den klassischen VC-Support, also hands-on, oder reicht es bei vielen nicht einfach aus, ein bisschen zusätzliches Kapital zu erhalten? Wenn man das weiterdenkt, Max, viele kleine Tickets, extreme Diversifikation, fast wie ein ETF auf Startups. Ist es die Zukunft von Early-Stage-VC?
Ja, ich glaube teilweise ja. Gerade im Pre-Seed-Bereich siehst du massive Unsicherheit sowieso. Da kann ein breit gestreutes Modell total Sinn machen. Aber ich glaube nicht, dass das nun alles substituiert. Die besten Companies brauchen irgendwann sehr fokussierte Investoren, die wirklich tief reingehen, strategisch helfen und auch mal unangenehme Entscheidungen treiben oder kritische Fragen stellen. Für mich ist das eher ein neuer Layer im VC-Stack, um mal das so auszudrücken. Man kann entweder ganz früh reingehen, also breit, schnell diversifiziert, wie eben der Kick Fund, oder eher eben später, so wie das Koyo macht, konzentriert, aktiv und High-Conviction-Cases. Also durchaus interessant, was der Kick Fund macht und ich bin dann gespannt auf die Ergebnisse des Funds. Bleiben wir im Schweizer Ökosystem, diesmal eher auf der Meta-Ebene. Die NZZ, also die Neue Zürcher Zeitung, hat zusammen mit der ZHAW die Startup Selection Switzerland gegründet, ein neues Ranking für das gesamte Startup-Ökosystem. Und das ist ziemlich umfassend gedacht. Bewertet werden nicht nur Startups, sondern eben auch Investoren, Investorinnen, Akzeleratoren, Programme, Hochschulen und sogar Coaches. Das Ganze basiert auf Daten wie Fundraising, Exits, Skalierungserfolg, aber auch auf weicheren Faktoren wie Netzwerkzugang oder Mentoring-Qualität. Am Ende gibt es dann Ratings von Silber bis Diamant. Ziel ist mehr Transparenz und Orientierung. Wer liefert wirklich Impact im Schweizer Startup-Ökosystem? Das ist die Frage. Ja, Guy, Rankings im Startup-Ökosystem, das klingt erstmal spannend, aber misst man da wirklich Qualität oder eher, wer gut aussieht auf dem Papier?
Ja, das ist genau der Spannungsbogen, den du hier ansprichst. Auf der einen Seite ist natürlich mehr Transparenz super wichtig. Gerade für Gründer ist es extrem schwierig zu wissen, welche Programme oder welche Investoren, Accelerators da wirklich helfen. Und da kann so ein Ranking doch wirklich einen Mehrwert liefern. Aber sobald du misst, da beginnen natürlich die Leute auch auf Metriken zu optimieren. Dann geht es plötzlich mehr darum, um Fundraising-Zahlen oder Exits oder wer unterstützt das Startup wie ein bisschen besser. Und dann geht es plötzlich weniger darum, die Startups nachhaltig zu unterstützen und nachhaltige Companies zu bauen.
Ja, glaubst du, so ein Ranking kann das Ökosystem besser machen oder führt das eher zu einem Top-100-Startup-Mindset, wo alle nur noch auf Labels schielen?
Ja, wenn es gut gemacht ist, dann schafft es auf jeden Fall eine Orientierung, gerade für neue Gründer oder auch internationale Investoren. Das Schweizer Ökosystem ist zwar klein, aber doch extrem komplex in sich selbst und so ein Layer, der kann doch schon helfen, ein bisschen mehr Sichtbarkeit reinzubringen. Bisher wurden ja einfach die Startups geratet, nun geht es weiter, Investoren und Programme, Awards etc. Das ist schon spannend und das kann schon für die guten Player, also die Startups wirklich unterstützen, durchaus einen Mehrwert generieren. Es gibt auch viele Investoren, die sicherlich ein schlechtes Rating erhalten werden und die zum Beispiel extrem mühsam im Board sind, sich gegen Runden sperren oder ja, sich auch durchaus destruktiv verhalten. Leider kennen wir von denen ja einige, waren wir auch schon zusammen im Board und da muss man dann mitigieren. Das ist extrem mühsam und hoffentlich führt es dazu, dass die auch ein bisschen weniger zum Zug kommen, auch wenn sie manchmal dann halt auch viel bessere Konditionen dem Startup anbieten und man wegen dem nicht in einen Deal reinkommt. Kulturell ist es aber doch gefährlich, muss man schon sagen. Wenn plötzlich jeder ein Diamond-rated Player sein will, dann verschiebt sich der Fokus doch vielleicht ein bisschen weg von der Substanz und mehr zum Signal hin. Für mich ist es klar, Startup-Ranking wird nicht der relevanteste Punkt sein, sondern es kann ein spannendes Tool werden für den Rest im unserem Ökosystem zu werten. Die besten Startups, die bestehen sowieso trotz Rankings, ob sie jetzt da gut oder schlecht sind, da kommt es null aufs Ranking drauf an.
Wir sind gespannt. Gehen wir mal raus aus der Schweiz, rein in den globalen KI-Race und das ist ziemlich wild, was da abgeht. Der KI-Pionier Yann LeCun, der ja sehr lange bei Meta für künstliche Intelligenz verantwortlich war, hat mit seinem neuen Startup Advanced Machine Intelligence Labs über $1 Milliarde Seed-Finanzierung eingesammelt. Das ist mal eine Ansage, nämlich die größte Seed-Runde Europas ever. Mit dabei sind Investoren wie Nvidia, Temasek aus Singapur und sogar Jeff Bezos. Und das Spannende, es geht nicht um klassische LLMs wie bei OpenAI, sondern um sogenannte World Models, also KI, die die physische Welt versteht, zum Beispiel für Robotics oder Logistics. Heißt, wenn alle gerade Language Models optimieren, versucht dieses Team, eine komplett neue Generation von KI zu bauen. Yagi, über 1 Milliarde Seed, das ist eigentlich kein Seed mehr. Was sagt das über den aktuellen VC-Markt, speziell im KI-Bereich?
Ja, ich würde jetzt mal einfach zwei Dinge rauspicken. Erstens, KI, wie wir das schon sehr oft in unserem Podcast erwähnt haben, ist in einer kompletten Power-Law-Phase. Das Kapital konzentriert sich extrem stark auf wenige Teams mit Top-Talent und Yann LeCun, an dem muss man schon sagen, auch einige gezweifelt haben, dass er eine solche Runde raisen kann, gehört nun definitiv auch dazu. Ja, und zweitens, die Definition von Seed, das ist definitiv ja, irgendwie ein bisschen kaputt von dem, was wir hier sprechen. Das ist eher eine Pre-IPO-Research-Bet als eine Seed-Runde. zoomen wir mal ein bisschen raus, eine Standard-Seed-Runde in der Schweiz oder in Europa ist 1 bis 4 Millionen Schweizer Franken, Euro, vielleicht jetzt mal 10 oder 20 Millionen. Das sind dann schon sehr große Seed-Runden. 1 Milliarde, das sind 100 bis 1000 Mal mehr, also 2 bis 3 Größenordnungen mehr. Das werden sehr viele Startups, andere Startups finanziert. Und das muss man schon vor Augen haben, wenn man einfach mal von Millionen zu Milliarden wechselt. Für ein 100x für die Investoren in dieser Runde von Amylabs, von diesem Startup, da muss die Firma eine Bewertung oder einen Exitpreis von über 350 Milliarden erreichen. Das ist eine richtige Hausnummer. In Europa hat aktuell nur ASML ein Market Cap von mehr als 350 Milliarden US-Dollar. Also wird spannend zu sehen sein, ob das wirklich aufgeht. Und vielleicht kaufen sich die Investoren ja hier auch nicht nur das Produkt ein, sondern auch die Wette auf ein Paradigma. Wenn das funktioniert, dann ist es riesig. Wenn nicht, dann ist halt das Geld weg. Ist ein bisschen wie Venture auf Steroiden. Wenn du das jetzt mit den ersten News vergleichst, Max, Kickfund, breit diversifiziert und hier so eine Megabet auf ein einzelnes Team. Was ist eigentlich der richtige Ansatz?
Ja, wie schon vorhin gesagt, das ist lustig, dass wir jetzt wieder beim gleichen Finding landen. Es ist ein Extrem auf beide Seiten. Auf der einen Seite hast du Modelle wie Kickfund, also viele kleine Wetten, maximale Diversifikation. Auf der anderen Seite hast du solche KI-Deals, super konzentriert, super große Checks, alles auf wenige Teams. Das sieht man ja auch. Ich habe vor kurzem die Crunchbase-Daten ausgewertet, 2025 versus 2021. Man sieht viel weniger Deals als damals, aber die Deals sind eigentlich viel konzentrierter, oder? Deshalb glaube ich schon, dass man sagen kann, es gibt auf, wenn man das Kontinuum betrachtet, auf der einen Seite eben sogenannte Spray-and-Pray-Funds, die dann auf Wahrscheinlichkeit gehen, dass einer von 20 oder von 30 oder von 40 Startups dann outperformen und ein Homerun sind und die anderen, die dann sehr konzentriert sind. Also man sieht zum Beispiel viele große Funds, wie zum Beispiel Andreessen Horowitz auch, oder viel eher noch Founders Fund von Peter Thiel oder auch Benchmark Capital, die gehen heute viel mehr auf die Conviction-These, also gehen voll auf Outlier und versuchen ein sogenanntes King-Making zu machen, das heißt unter die Decke mit Kapital zu finanzieren und dann hoffen, dass diese Firma auch das Rennen machen wird, oder? Das Problem ist, wenn man es jetzt geopolitisch anschaut, Europa ist vor allem gut im ersten Ansatz, aber weniger gut im zweiten, also sogenanntes King-Making ist nicht unbedingt die Stärke in der Schweiz, aber auch eben in Europa und deshalb ist schon die große Frage, die Hypothese, die man sich hier stellen muss auf dem alten Kontinent, was genau ist die Strategie, oder? Ich glaube, es ist schon mega wichtig, dass wir haben ja auch darüber berichtet und ich werde auch im neuesten Meistermacher-Artikel in der Bilanz über das schreiben, was ist eigentlich die Rolle des Staates, oder? Ich glaube schon, dass wir da ein bisschen ein Problem haben, weil vor allem die US-Amerikaner, aber auch die Chinesen eben in der Lage sind, vor allem große Tickets zu machen und dann die Schweizer eben oder auch die Europäer das eben nicht können, weil schlichtweg die Funds nicht vorhanden sind. Also es bleibt sicherlich spannend. Und wir müssen uns hier überlegen, was unsere Position in der Zukunft sein soll. By the way, bevor wir weitergehen, es ist in dem Moment eine exklusive Nachricht auf der Information gekommen und nämlich, dass Amazon das Schweizer Robotics-Startup The River gekauft hat. Ich kann das kurz noch vorlesen. Based in Zurich and formerly known as Swissmile, River was valued at $110 million in an August 24 funding round, according to PitchBook. Amazon and Jeff Bezos Expedition participated in that round, wie auch zum Beispiel Sequoia Capital China. Also herzliche Gratulation für diesen Exit an River. Sicherlich ein starkes Zeichen für die Schweiz.
Und River bzw. Swissmile Robotics, beide Runden haben wir auf Burnrate auch behandelt und sind da in die Tiefe gegangen. Ihr könnt das auf Spotify suchen und findet das auf jeden Fall. Falls nicht, schreibt uns eine kurze Mail und wir schicken euch die Folge, wo wir das behandelt haben.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment-Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Sehr gut. Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute bei Burnrate zu Gast ist jemand, der Unternehmertum an der ETH nicht nur fördert, sondern Unternehmertum seit über 25 Jahren selbst lebt. Frank Flössl ist Serial Entrepreneur und ETH-Alumnus. Schon während seines Studiums hat er mit der Gründung vom ETH Juniors die Grundlage für eine der erfolgreichsten studentischen Unternehmensberatungen Europas gelegt. Ein Netzwerk, aus dem später Gründer von Get Your Guide oder Climeworks und vielen anderen hervorgegangen sind. Nach seinem Studium in Elektrotechnik gründete er 1999 mit TempoBrain ein Business Process Outsourcing Unternehmen, das er auf rund 40 Millionen Umsatz und mehr als 600 Mitarbeitende gebootstrapped hat. 2016 hat er das Unternehmen erfolgreich verkauft. Anschließend war er im Family Office Umfeld tätig, baute einen Crypto-Hedgefonds auf und engagierte sich als VC. Seit 2023 ist er zurück an der ETH als Leiter ETH Entrepreneurship. Dort hat er mit neuen Business Creation Regulations und einem Express-Lizenzierungsprozess die Spielregeln für Spin-offs neu definiert, schneller, standardisierter und unternehmerfreundlicher. Er kennt also beide Seiten, das operative Skalieren von Unternehmen und die institutionelle Frage, wie man ein Innovationsökosystem baut. Frank, herzlich willkommen bei Burnrate.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ich bin, wie man so schön sagt, Long-Time Listener, First-Time Caller. Bin sehr happy, dass ich hier von euch eingeladen wurde.
Ja, es freut uns auch sehr, dass du dir hier die Zeit nimmst, um kurz mit uns ein paar Themen zu diskutieren. Es gäbe sehr viele, die wir heute mit dir gerne besprechen würden. Das würde wahrscheinlich mehrere Podcasts füllen und vielleicht gibt es ja dann nächstes Jahr noch einmal die Gelegenheit, dass wir etwas anderes aufnehmen. Wir haben uns auf 4 Themenblöcke fokussiert, zu denen wir jeweils 2 bis 3 Fragen stellen möchten. Und starten wir doch mit dem ersten Thema, das ETH-Rekordjahr 2025. 46 neu anerkannte Ventures sind aus der ETH entstanden, 24 Spin-offs und 22 ETH-Startups. Ist es primär ein regulatorischer Effekt durch die neuen Kategorien oder sehen wir hier eine echte strukturelle Beschleunigung des ETH-Ökosystems?
Also eine ausgezeichnete Frage. Wir haben ja per Mitte letzten Jahres das neue Label Startup, also ETH-Startup, eingeführt und somit glaube ich noch nicht, dass wir die nachhaltige Beschleunigung sehen können. Die können wir vermutlich erst in einigen Jahren wirklich messen, wenn es sich rumgesprochen hat bei den Studierenden, dass es das Label gibt und auch erste Erfahrungen mit dem Label aus dem Markt da sind. Wir versuchen halt wirklich, unsere Rahmenbedingungen so attraktiv wie möglich zu setzen und den Founder nicht im Weg zu stehen, sondern ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und insofern versuchen wir, die Strukturen zu setzen, dass es eine Beschleunigung gibt, aber eben, ich glaube, wir werden wirklich erst in einigen Jahren da abschließend sagen können, dann war der Knickpunkt, ab dann ging die Rakete ab.
Sehr schön. Auch in Sachen Finanzierungen, 540 Millionen Franken in 41 Finanzierungsrunden, davon 12 Runden über 10 Millionen. Da entwickelt sich die ETH schon weg vom Incubator zunehmend zum systematischen Scale-Up-Motor. Wie unterstützt ihr als ETH die Ventures, eben nachdem sie gestartet haben und richtig in die Skalierungsphase gehen, auch in den Finanzierungsrunden?
Also was man sicher sagen muss, gemäß Regulations dürfen die Ventures 3 Jahre, also die Spin-offs dürfen 3 Jahre auf ETH oder dürfen 3 Jahre ETH Platz mieten zu vergünstigten Preisen. Dann müssen sie weg, oder? Also dann müssen sie sich wirklich eine andere Bleibe suchen. Und wir versuchen natürlich in diesen ersten 3 Jahren den Ventures den Kontakt zu Venture Capitalists zu geben. Wir haben jetzt dank UBS Unterstützung dieses Jahr zum dritten Mal den Deep Tech Investor Summit durchführen können, Ende Januar. Wir hatten knapp 1000 Teilnehmer, davon waren 700 Investoren da, die während 2 Tagen an der ETH da waren. Wir haben auch 100 ETH-Gründungen showcasen können, also 100 von unseren Startups und Spin-offs zeigen können. Und da waren schon auch institutionelle Investoren aus dem europäischen Umfeld da. Also ungefähr ein Drittel dieser Investoren kam auch aus Europa. Und ich glaube, dort kommt dann durchaus auch das Interesse vielleicht für die späteren, größeren Runden dazu. Was man auch sagen kann, wir haben neu ab diesem Jahr am Start jetzt das sogenannte Investor Connect Programm. Das ist einerseits eine Online-Plattform, um Venture Capitalists und unsere Startups zusammenzubringen und dazu noch Offline-Events, um möglichst schnell die Beziehung von Venture Capital, Investor und Startup nicht transaktional zu gestalten, sondern wirklich eine Beziehung daraus zu machen und das auch ein bisschen als Ökosystem wieder aufzubauen.
Ja, dieser Punkt finde ich extrem wichtig. Wir schauen uns ja die Cases bei Koyo auch schon extrem früh an. Ich war auch am Deep Tech Summit, selbstverständlich wie jedes Jahr dabei. Es ist ein Spitzenevent des Jahres, ein Must-Go für alle VCs. Und da sieht man die Unternehmen ganz früh und dann behält man mit denen, wo man interessiert ist, Kontakt und mit manchen spricht man dann 2 Jahre später wieder und engagiert sich vielleicht irgendwann einmal für ein Investment und sonst hat man vielleicht den einen oder anderen einen guten Tipp geben können. Auf jeden Fall mega spannend. Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das ETH Startup Label. Mit diesem neuen Label, da trennt die ETH ganz klar zwischen IP-basierten Spin-offs und wissensbasierten Gründungen. Warum war diese Differenzierung strategisch notwendig?
Also was man sicher sagen muss, in der Vergangenheit hatte nicht jedes Spin-off IP und eine Lizenz. Oder also es war früher so ein bisschen, sage ich mal, ein großzügiger Begriff, um Ausgründungen darzustellen. Und das Startup-Label, das aktualisiert das jetzt und trägt dem wirklich Rechnung. Meine Firma TempoBrain, die du erwähnt hattest damals, war auch kein Spin-off, das wäre ein Startup gewesen. Ich hätte mich damals über mehr Anerkennung von der ETH sehr gefreut. Und ich glaube, das tun wir jetzt und damit sagen wir einfach, okay, hinter dieser Company steht ein ETH-Gründer und ich glaube, das ist eine Anerkennung von unserer Seite. Sonst geben wir den Startups nichts. Also es fließt kein Geld, es ist keine sonstigen Benefits dazu, aber es gibt auch das Label, um den Gründern ein wenig auf dem Weg zu helfen.
Das kann man in der Anfangsphase immer sehr gut verwenden. Und wenn ETH draufsteht, gerade im europäischen Kontext, wo jetzt überall in den Top-Rankings die ETH mit dabei ist, ist es natürlich schon extrem wertvoll. Aber jetzt nehmen wir mal die Kehrseite. Besteht da nicht die Gefahr einer quasi Zweiklassengesellschaft? Also die Spin-offs, das quasi die Deep-Tech-Elite und die Startups, ja, das sind halt auch noch ein ETH-Gründer, die etwas gegründet haben, aber ja, vielleicht mit ein bisschen weniger Substanz.
Ja, ich glaube nicht, weil ich glaube, es handelt sich wirklich um 2 verschiedene Ansätze. Also ein Spin-off ist klassischerweise Deep Tech und ein Product Push und ein Startup ist ein Market Pull, oder? Oft von Masterstudierenden gegründet, während dem Spin-offs von PhDs oder Postdocs kommen. Time to Market ist verschieden, wir haben auch andere Unterstützungsbedürfnisse. Zum Beispiel die Spin-offs, die unterstützen wir mit einem Inkubationsprogramm, das heißt Pioneer Fellowship. Da sprechen wir 150.000 Schweizer Franken und geben 18 Monate Zeit, um vor allem über dieses Valley of Death hinwegzukommen. Bei den Startups hingegen haben wir zusammen mit der UBS den Opportunity Accelerator gebaut. Dort gibt es 3 Monate Zeit und 10.000 Franken, einfach um wirklich eine Beschleunigung zu erreichen und die möglichst erfolgreich in den Markt reinzubringen. Also du siehst, es sind 2 verschiedene nicht gerade erste Klassen, aber 2 verschiedene Themengebiete, die wir verschieden bespielen.
Also quasi eben Spin-off ist das traditionelle Deep-Tech-Unternehmen und die Startups, die doch eher rasch skalierenden, marktnahen Gründungen, die teilweise aber sicher auch relativ viel Know-how und akademisches Wissen mit drin haben, wenn man es anschaut.
Absolut. Ich möchte nicht runtersprechen. Das kann durchaus sein, dass ein Studierender die Masterarbeit als Basis der Firma nimmt. Oder ich glaube, das sehen wir auch schon hier. Wir haben jetzt die 2. Kohorte von Opportunity am Start. Die 1. Kohorte hatte den Demo Day vor ein paar Monaten, also auch nach dem Investor Summit. Und ich glaube, das sind sehr valable Projekte, die da wirklich auch eine spannende Zukunft vor sich haben werden und teilweise wirklich auf dem Wissen der Masterstudierenden von der Masterarbeit beruhen.
Ja, da sind wir gespannt, wie wir jetzt in den nächsten 100 Folgen das beleuchten können, wer skaliert quasi schneller und auch in hinsichtlich Finanzierungsrunden national und international. Dann kommen wir doch zum dritten Thema schon, der Lizenzexpress und die neuen Business Creation Regulations. Die sind ja unter deiner Ägide eingeführt worden. Das finde ich extrem spannend. Wir haben das bei Burnrate auch schon einige Male angesprochen, dass es hier eine massive Besserung gegeben hat. Aber jetzt haben wir dich hier und da können wir natürlich ja schon noch in die Tiefe einsteigen, wie funktioniert das und was sind jetzt da die Mehrwerte dieses Express-Lizenzpfads. Heute geht es in 6 bis 8 Wochen, bis quasi dieses Licensing Agreement parat ist und sich die Firma gründen kann. Was war vorher das größte Bottleneck? War das Geschwindigkeit, Transparenz oder doch Risikoallokation?
Also zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken hier für die Blumen sozusagen. Ich möchte aber gleich weitergeben, oder? Ich meine, am Schluss hat das ganze Team diese Guidelines neu geschrieben unter der Führung von Professor Vanessa Wood. Sie war VP für Wissenstransfer während der Zeit bis Ende letzten Jahres. Und mit ihr zusammen haben wir diese Ideen alle entwickelt und dann auch umsetzen können. Und bei mir war es eben lustig, weil schon bevor ich an der ETH gestartet bin, sind befreundete VCs auf mich zugekommen. Dann haben gesagt, wenn ich an der ETH erwähne, könnte man nicht diese Guidelines erneuern und so. Weil das größte Problem war einfach eine komplette Intransparenz dieses Prozesses. Und darum hatten wir auch intern diverse, sage ich mal, lautere Diskussionen, oder? Weil mein Punkt war immer der, ich habe gesagt, 2% Equity von einer Firma nehmen und 6 Wochen Zeit ist möglicherweise in der jetzigen schnellen Zeit gleich viel wert wie ein Jahr Verhandlung und danach 10% nehmen. Weil der Wert vom Spin-off in der Zeit schon so schnell gefallen ist, oder? Also es geht nicht darum, dass wir Pre-Seed rausfinden können, was eine Firma in 5 oder 10 Jahren Wert haben kann und wir drum irgendwelche Annahmen treffen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht Sinn, dass wir sagen, okay, ihr wollt starten hier. ETH nimmt für den Beitrag, den sie geliefert hat, einen Equity-Teil. Es gibt eine kurze Diskussion, wie eine Lizenz abgegolten werden soll und dann raus aus der Tür und weg. Und das muss möglichst transparent sein, muss möglichst schnell sein. Wir sehen jetzt auch, dass der Expresspfad guten Zuspruch hat. Es ist wirklich die transparenteste und schnellste Möglichkeit, wenn natürlich der Antragsteller seine Hausaufgaben gemacht hat. Und speziell bei Software kommen natürlich da schon auch Probleme möglicherweise genau dann auf den Tisch. Oder also Vorabklärungen müssen dort schon abgetroffen werden. Der ganze Software-Stack muss auch alloziert werden können. Oder also man kann nicht sagen, da haben wir noch ein Modul drin. Ja, da wissen wir nicht genau, wer das mir geschrieben hat. Also man muss schon auch parat sein für das Express-Licensing. Aber dann ist es wirklich, dann kann es schnell gehen.
Und das ist quasi Express, heißt, ich habe hier einen Fragebogen, ich gebe so viel Equity dafür, dafür zahle ich so viel Lizenz oder Royalties, am Schluss Umsatzbeteiligung. Und ist das dann zeitlich limitiert für 5, 10 Jahre? Und wie ist es beim Exit? Ist es quasi dann wie ein vordefinierter Preis, dass die IP rausgekauft werden kann vom Käufer oder was passiert dort genau?
Also wir sehen oft, dass die Firma mit der IP startet und im Laufe der Zeit dann eigene IP-Stacks entwickelt und die IP der ETH vielleicht nicht mehr die zentrale Rolle spielt wie zu Beginn, sondern sich das Ganze dann weiter bewegt. Wir bekommen auch ab und zu die Anfrage, dass die Companies gerne die IP kaufen möchten. Da sind wir auch offen dafür. Wir glauben in der heutigen Zeit, IP hat einen relativ kurzen Halbwertszeitwert. Also das, ja, man muss wirklich schnell handeln, damit dann auch was rauskommt. Und somit sind wir eigentlich auch offen da, wirklich Hand bieten zu können.
Ja, die ETH-Unternehmerisch, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Jetzt hast du vorher erwähnt, das war nicht ganz ein einfacher Prozess. Was war so der konkrete Widerstand, der euch entgegengebracht wurde in diesem Prozess und wie viel kulturelle Veränderung war effektiv notwendig, in den Köpfen von vielleicht manchmal verrosteten Professoren und Professorinnen, wenn man jetzt das mal einfach plakativ sagen will, ja, um durchzukommen?
Ja, es war schon ein bisschen Umdenken da, notwendig. Das habe ich auch vorher ein bisschen dargestellt, oder? Ich glaube einfach, wir dürfen uns, und das sind nicht mal die Professoren und Professoren unbedingt, sondern ETH, ich sage mal, die zentralen Dienste, oder? Also ETH Transfer und so. Wir dürfen uns nicht einreden, dass wir vor der Gründung der Gesellschaft, vor der ersten Finanzierungsrunde den künftigen Wert der Firma realistisch abschätzen können. Wenn jemand das kann, dann bekommt er ein Angebot von Sequoia und ist top VC. Definitiv. Oder? Das ist das Geheimnis der Branche. Und aus diesem Grund ist dann die Frage, müssen wir es dann wirklich probieren? Oder müssen wir einfach davon lösen und sagen, nein, es geht gar nicht darum, jetzt den Wert zu schätzen oder und irgendwelche Annahmen zu treffen, damit die Verzögerung aber in den Prozess reinzubringen, oder? Die Geschwindigkeit, die ein Startup oder ein Spin-off am Anfang hat, die ist das Entscheidende, um am Markt zu sein. Und das ist schon ein bisschen ein Umdenken. Aber ich glaube auch, dass die jüngere Generation, glaube ich, sicher in diesem Denken ist. Und ich glaube auch, dass der Markt auch entsprechend uns geholfen hat mit Feedbacks von erfahrenen Unternehmern, von VCs, auch von Leuten aus dem, sag ich mal, vielleicht Anwaltsumfeld im Spin-off-Bereich. Und wir dort durchaus auch durch externes Feedback so die Meinung am Schluss wirklich beeinflussen konnten.
Ja, und sicherlich deine Erfahrung als Unternehmer und nicht als Karriere-Uni-Administrations-Mitarbeiter hat da sicherlich auch ein bisschen mitgeholfen. Würde ich jetzt einfach schätzen. Und jetzt wäre noch so zum letzten Themenblock. Da schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. What's next? Wenn wir jetzt mal 5 Jahre in die Zukunft gehen und zurückblicken, was wäre für dich jetzt der nächste Evolutionsschritt für das ETH Entrepreneurship? Ist es mehr Growth-Finanzierungen, mehr internationale Skalierung, massiv große Exits, ja, oder doch eine engere Verzahnung mit Investoren, wo ihr jetzt gestartet habt, Corporates, oder doch dann noch mal etwas ganz anderes?
Also meine Weltsicht ist halt stark an meine Erfahrung als Unternehmer und Mitglied von EO und YPO verbunden. Ich war über 20 Jahre Mitglied bei EO, über 10 Jahre Mitglied von YPO. Und Unternehmertum ist eine mündlich überlieferte Wissenschaft. Also man muss von anderen Unternehmern, von deren Erfahrungen muss man lernen können. Und darum bin ich eigentlich sehr stolz, dass wir unser Entrepreneur-in-Residence-Modell aufgebaut haben und jetzt auch mit 8 Leuten bestückt haben und einen Funnel haben von Kandidaten, die wir auch gerne reinbringen möchten. Ich glaube, das ist das wichtigste Element. Es muss im Prinzip Standard sein, dass ich nach einem erfolgreichen Exit als Spin-off-Founder zurück an die ETH komme, von meinen Erfahrungen erzähle und es anschließend nochmal versuchen möchte mit einer neuen Idee, mit einem neuen Co-Founder-Team nochmal da raus möchte, oder? Wenn wir das geschafft haben, ich glaube, dann sind wir dort, wo Silicon Valley eben heute ist, oder dass es diese Generationen von Entrepreneurs gibt, wo man sich aber nicht scheut, mit denen zu sprechen, kurze Wege dazwischen sind, man ruft dann da und sagt, hey, ich habe eine Frage, du hast doch mit dem Kunden geredet, kann ich dir mal ein Intro haben oder so. Ich glaube, wenn diese Community so zusammenwächst, dann haben wir wirklich gewonnen. Oder wir machen Homecoming Day einmal im Jahr, wo wir versuchen, diese Community zusammenzubringen. Wie ich ja vorher gesagt habe, wir haben jetzt die Verzahnung mit Investoren gestartet, mit dem Investor Connect, auch um dort die Leute wieder näher an die ETH zu bringen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Meilensteine, würde ich mich freuen, wenn sie Früchte tragen in Zukunft. Ob ich in 5 Jahren noch dabei sein werde, das werden wir sehen, oder? Mich wird das Thema Roll-Up reizen. Mich wird vielleicht ein Company Builder in Resilience Tech reizen. Ich finde Modelle, wo man spielerisch mit Venture, mit Private Equity umgeht, das finde ich eigentlich am interessantesten. Beispiel General Catalyst, die viele Biotech und Life Science Companies im Portfolio haben. Und was haben sie gemacht? Ein Spital gekauft, um das entsprechend einzusetzen, oder? Und solche Modelle, das reizt mich, oder? Das finde ich super spannend.
Ja, das ist mega spannend. Eigentlich kann man auch zusammenfassen, quasi full circle, du hast begonnen mit den ETH Juniors und jetzt kommst du mit nicht den ETH Alumni, sondern den ETH Spin-off Alumni Community und das wird uns natürlich effektiv viel weiterbringen. Das ist genau das, was es braucht. Unternehmen sprechen mit Unternehmen, pushen sich, dass sie erfolgreich werden und behalten das nicht für sich selbst und lachen im stillen Kämmerchen. Ich habe es ja geschafft, sondern teilen und dann auch die größeren Kapitalallokationen machen können, weil sie das Exit gemacht haben, dran glauben und schnell skalieren und dieses richtige VC-Flywheel zum Starten bringen. Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende mit den Fragen. Das war extrem spannend und kurzweilig, die Diskussion mit dir, Frank. Vielen Dank für die Zeit. Es war extrem spannend mit den Einblicken, die du uns da geschenkt hast. Ich denke auch für unsere Hörer effektiv viele Mehrwerte. Und genau solche Perspektiven, wie du mit uns geteilt hast, das benötigt es für unser Ökosystem, damit sie es besser verstehen und damit sie all diese Fakten, die täglich und wöchentlich passieren, besser einordnen können. Wo stehen wir wirklich? Was geht ab? Und wieso ist es jetzt positiv oder negativ? Vielen Dank, lieber Frank.
Vielen Dank für die Einladung.
Kommen wir zur Hörfrage. Unsere Hörfrage der Woche kommt von Simon aus Zürich. Simon ist Business Angel, schreibt er und fragt, erleben wir gerade ein Revival von Consumer Startups oder täuscht der Eindruck? Der Anlass für die Frage ist unter anderem die Bewertung des Fashion E-Commerce Players Quince, das zuletzt mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet wurde. Das fühlt sich ein bisschen an wie ein Flashback ins Jahr 2021, als Direct Consumer Brands wie Warby Parker, Dollar Shave Club oder Allbirds massiv Kapital eingesammelt haben. Ja, dann kam der Absturz. Einige dieser Firmen hatten enttäuschende Börsengänge oder mussten später deutlich unter ihrem IPO-Preis verkauft werden. Casper zum Beispiel, das waren diejenigen, die eben Matratzen verkauft haben, die gingen zwar an die Börse, mussten später aber zu einer deutlich niedrigen Bewertung wieder von der Börse genommen werden, also ein Delisting. Aktien von Allbirds, die machen zum Beispiel Schuhe, oder Rent the Runway, sind seit ihrem IPO um mehr als 98% gefallen. Parallel dazu sind die Kosten für Kundenakquise, also die Customer Acquisition Cost über Social Media, massiv gestiegen. Das klassische Playbook vieler D2C-Startups, also viel Venture-Geld in Instagram-Ads zu stecken und schnell zu wachsen, hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Viele Investoren haben sich deshalb ab 2022 komplett aus dem Consumer-Sektor zurückgezogen und stattdessen auf Themen wie KI konzentriert. Jetzt sehen wir aber wieder viel Bewegung im Sektor. Online-Shopping ist wieder auf Pandemie-Niveau. Etwa 16,3% des gesamten Retail-Umsatzes in den USA ist online. Das ist doch sehr viel. Gleichzeitig steigt auch das Venture-Investment wieder leicht in dem Bereich. Laut PitchBook wurden zuletzt rund 3,3 Milliarden Dollar pro Quartal in E-Commerce-Startups investiert. Die Frage ist also, kommt Consumer gerade zurück oder sind das nur ein paar Einzelfälle? Ja, Guy, erleben wir hier ein Revival von Consumer Startups oder sehen wir einfach ein paar wenige Ausreißer, wie eben zum Beispiel Quince?
Ja, ich würde es mal so ausdrücken, B2C ist noch nicht komplett zurück, aber ist auch nicht mehr so tot wie noch vor ein paar Semestern. Der Unterschied zu 2021 ist, dass Investoren heute viel selektiver sind. Quince ist ein gutes Beispiel. Das Unternehmen hat bereits eine Umsatzrunrate von rund 2 Milliarden US-Dollar. Das ist eine ganz andere Größenordnung, als viele frühere D2C-Startups hatten, die sehr früh Milliardenbewertungen bekommen hatten. Ja, mit einer guten Story zu viel Umsatz und nicht wirklich der Ahnung, wie sich das Geschäft profitabel bringen lässt, um es etwas überspitzt zu sagen. Was Investoren heute interessiert, sind also nicht einfach neue Marken, sondern Consumer-Unternehmen mit echten Fundamentaldaten. Deshalb sprechen manche Investoren von einer Flight to Quality. Kapital fließt nur noch zu wenigen wirklich starken Brands.
Ja, und was hat sich nun strukturell verändert? Früher war das klassische Playbook eben günstige Facebook-Ads und dann schnelles Wachstum. Heute hört man viel über zum Beispiel Influencer. Man versucht, neue Vertriebskanäle zu öffnen. Was hat sich da wirklich fundamental verändert?
Also ich meine, das Playbook hat sich wirklich komplett verändert. In der ersten D2C-Welle war die Idee, ja, wir umgehen Retailer, wir verkaufen direkt online und wachsen über günstige Instagram- und Facebook-Ads. Und dann kam eben die Ernüchterung, wenn du keinen Retailer mehr hast, dann sitzt stattdessen Meta oder FedEx in deiner Marge und die Kosten für Marketing und Logistik und deine internen Operations, die haben dann viele dieser Modelle effektiv zerstört. Die neue Generation von Consumer Startups, die denkt deshalb viel stärker Omnichannel, denn sie verkaufen nicht nur über ihre eigene Webseite, sondern auch über Amazon, TikTok, Retailer und auch über den klassischen Großhandel. Ein gutes Beispiel sind neue Brands, die sehr früh Deals mit Retailers machen, also teilweise schon, wenn sie kleinen zehnstelligen Millionenumsatz haben. Früher hätten das D2C-Startups jahrelang vermieden, damit sie einfach dort nicht noch ein bisschen der Marge abdrücken müssen. Ein zweiter großer Unterschied, viele der erfolgreichen neuen Marken, die verkaufen Consumables, also Produkte, die man regelmäßig kauft, Snacks, Getränke, Beauty-Produkte oder Supplements. Und das ist natürlich ein viel besseres Geschäftsmodell als einmalige Käufe wie Möbel oder auch Schuhe, wo man jetzt vielleicht nicht gerade jeden Monat ein paar neue Schuhe braucht. weil eben Kunden immer wieder zurückkommen, wenn ihnen das Produkt gefällt. Wenn Investoren heute wieder selektiv auf Consumer schauen und von einer Flight to Quality sprechen, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Kriterien, Max?
Ich glaube, es sind drei Themen. Erstens die Produktqualität und die Differenzierung. Viele der alten D2C-Brands hatten eigentlich keinen Moat, also keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Sie waren vor allem gut im Marketing. Heute reicht das definitiv nicht mehr. Der Markt ist skeptischer geworden oder erwachsen geworden und die Konsumentinnen und Konsumenten kaufen eben nur Produkte, die wirklich einen klaren Mehrwert bieten. Zweitens, man spricht heute von echter Distribution statt reinem D2C. Die neue Generation denkt von Anfang an Omnichannel, also zum Beispiel Amazon, Retail, TikTok, eigener Shop, alles parallel. Das Ziel ist einfach, das Produkt dort verkaufen, wo Kunden tatsächlich kaufen wollen. Da weiß man heute natürlich viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Und drittens, der Blick auf die Unique Economics. Investoren schauen viel stärker auf Profitabilität. Customer Acquisition Cost und eben Wiederkaufsraten. Besonders attraktiv sind Kategorien mit hoher Wiederkaufsfrequenz, etwa bei Food, Beverage, Beauty oder bei Supplements kann man das sehr schön sehen. Deshalb würde ich sagen, Consumer ist nicht wieder der Hype-Sektor von früher, aber wir sind wahrscheinlich in einer neuen dritten Phase. Die Consumer rises from the ashes, aber mit viel mehr Disziplin als in der ersten D2C-Boomphase 2019 bis 2021.
Ja, vielen Dank, Simon, für die interessante Frage. Schauen wir mal, ob es auch in der Schweiz wieder vermehrte D2C-Startups zu sehen gibt oder nicht. So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die in unseren Augen wichtigsten haben wir hier kurz zusammengefasst. Starten wir gleich in Zürich. Hyperscale Power hat 5 Millionen Euro in der Seed-Runde aufgenommen. Gegründet wurde das Startup im 2025 mit einem starken ETH-Background. Der CEO ist ETH-Alum und kommt aus der ABB-Forschung. Die Runde wurde von World Fund und V-Squared Ventures co-geleitet.
Ja, was sie bauen, ist ziemlich fundamental und interessant. Sogenannte Solid-State-Transformatoren, also klassische Transformatoren, sind seit Jahrzehnten kaum verändert worden, muss man sagen, kommen aber mit der heutigen Anforderungen, zum Beispiel KI-Rechenzentren, EV-Schnellladestationen, der ganzen Elektrifizierung zunehmend an ihre Grenzen. Hyperscale Power ersetzt diese durch kompakte elektronische Systeme mit über 98%iger Effizienz.
Ja, und das adressiert ein echtes Bottleneck. Strom muss immer umgewandelt werden und dabei gehen global rund 6-8% verloren. Gleichzeitig explodiert die Nachfrage durch KI-Infrastruktur und natürlich die Electrification. Und wenn man hier ein paar Prozent effizient gewinnt und gleichzeitig die Baugröße und den Materialeinsatz reduziert, da hat man schon massive wirtschaftliche und auch ökologische Effekte.
Die Zielkunden sind dementsprechend klar: Betreiber von Rechenzentren, EV-Ladeinfrastruktur und große Energieprojekte, also genau die Segmente, wo Stromdichte und effizient fundamental sind. Auch wenn sie noch früh dran sind, ist das ein klassischer Deep-Infra-Play mit riesigem Endmarkt.
Ja, und die 5 Millionen, die fließen jetzt in den Aufbau von Lab- und Engineering-Kapazitäten. Das Team wächst und natürlich sind sie dabei, die ersten Prototypen zu entwickeln. Wenn sie es schaffen, Solid-State-Transformatoren industriell skalierbar zu machen, dann sitzen sie schon an einem zentralen Hebel für die nächste Elektrifizierungswelle.
Unsere nächste Transaktion kommt aus Fribourg. Separify hat 12,25 Millionen Schweizer Franken in einer Series A aufgenommen. Das Unternehmen entwickelt zellulosebasierte Materialien als nachhaltige Alternative zu bestehenden Industriechemikalien. Mit dabei sind Investoren wie Inter IKEA Group, ZKB, Unaterra und Cambridge Enterprise Ventures. Also klarer Fokus auf Industrial Scale-Up.
Ja, was sie konkret machen: Separify produziert funktionale Zellulose-Inhaltsstoffe, die in den Bereichen wie Kosmetik, Food oder Coatings eingesetzt werden. Ziel ist es, Materialien wie zum Beispiel Titandioxid zu ersetzen, die hohe Emissionen verursachen und in vielen Industrien nicht mehr zugelassen sind oder je länger, desto mehr nicht mehr zugelassen werden. Der entscheidende Punkt ist, dass ihre Produkte nicht nur nachhaltig sind, sondern auch performen und sich in die bestehenden Produktionsprozesse integrieren lassen.
Spannend ist auch der Reifegrad. Gemäß Angaben des Unternehmens ist die Technologie bereits auf TRL 7 bis 9 validiert, also kurz vor breiter Industrialisierung. Sie arbeiten mit über 100 Kundenorganisationen von ersten Tests bis hin zu frühen kommerziellen Lieferverträgen. Das ist genau die Phase, in der sich eben entscheidet, ob ein Material Startup wirklich in die Beschaffungssysteme, in die Supply Chain großer Industriekunden kommt.
Ja, und sie haben einen sehr breiten Zielmarkt, Personal Care Food, Pet Food und perspektivisch auch High-Volume-Anwendungen wie Coatings und Drucktechnologien. Wenn sie es schaffen, dort als Drop-in-Ersatz reinzukommen, dann entsteht ein skalierbares Plattformmodell im Bereich biobasierter Materialien.
Die 12 Millionen Schweizer Franken fließen jetzt in den Ausbau der Produktion auf mehrere hundert Tonnen pro Jahr. Die kommerzielle Skalierung und weitere Engineering-Arbeit für industrielle Kapazitäten. Kann man sagen, der Fokus liegt klar auf Execution jetzt, also von Pilot zu verlässlicher, wiederholbarer Lieferung. Wenn das gelingt, ja, dann ist Zaprify ein klassischer Case von Deep Tech, der den Sprung in die Industrialität definitiv geschafft hat.
Ja, congrats an Lukas und Olli, kennen wir ja beide auch sehr gut. Kommen wir zur nächsten Transaktion, gehen wir nach Zürich. Rivia hat 15 Millionen US-Dollar in der Series A geraced. Die Runde wurde von Early Bird angeführt mit Beteiligung von Defiant und den bestehenden Investoren wie Speedinvest und Ninja Capital. Rivia bewegt sich klar im Bereich Health Tech und AI-Infrastruktur für klinische Studien.
Wir haben uns das angeschaut, was sie konkret machen. Rivia baut eine Art Intelligent Layer für klinische Studien. Das Problem ist, dass Clinical Trials extrem fragmentiert sind. Also Daten kommen aus Tausenden von Quellen, werden manuell abgeglichen und validiert, was enorme Kosten und Zeit verursacht. Rivia integriert diese Daten in Echtzeit, strukturiert sie und wendet wissenschaftliche Logik automatisiert an.
Ja, sie setzen Agentic AI ein, also nicht nur Analyse, sondern eingebettete KI-Agenten direkt in den Workflow, etwa für Datenvalidierung, Monitoring oder Visualisierungen. Ihr erster Agent erstellt beispielsweise automatisch publikationsreife Auswertungen aus natürlicher Sprache her. Ziel ist, manuelle Prozesse massiv zu reduzieren und Studien bis zu 50% günstiger zu machen.
Ja, die Traction ist da. Über 40 klinische Studien laufen weltweit auf der Plattform. Das ist beachtlich, vor allem in den USA und in Europa. Das zeigt, dass sie eben nicht nur ein KI-Tool bauen, sondern tief in die operativen Prozesse von Biotech- und Pharmaunternehmen bereits integriert sind und dort echten Mehrwert liefern können.
Ja, und die 15 Millionen fließen in Teamaufbau, Weiterentwicklung der Agentic Platform und die internationale Expansion mit Fokus auf USA. Wenn Sie es schaffen, sich als Standard-Layer für klinische Daten und Workflows zu etablieren, dann könnte Rivia eine zentrale Rolle der nächsten Generation der Medikamentenentwicklung spielen.
Kommen wir zur letzten Transaction der Woche und gehen wir dafür in die Romandie nach Lausanne. Ronexum hat 1 Million US-Dollar Pre-Seed aufgenommen. Das Unternehmen ist ein Spin-off der EPFL und wurde 2025 gegründet. Die Runde wurde von QDNL Participations angeführt mit Beteiligungen von VentureKick sowie weiteren Förderprogrammen.
Ja, und was bauen sie genau? Das ist ein zentraler Baustein für Quantencomputer. Elektronik, die bei kryogenen Temperaturen, also nahe am absoluten Nullpunkt, funktioniert. Das Problem ist, dass heutige Chips, also Mikrochips, unter diesen Bedingungen nicht zuverlässig arbeiten. Gleichzeitig sind genau diese Temperaturen notwendig für die meisten Quantenarchitekturen.
Ronexum löst das, indem sie eigene Modelle und Software-Tools entwickeln, um in Halbleiter-Elektronik zu designen, die direkt im kryogenen Umfeld operieren kann und das auf Basis bestehender CMOS-Prozesse. Das reduziert Komplexität etwa bei Verkabelung und thermischer Last und ist ein wichtiger Schritt in Richtung skalierbarer Quantencomputer.
Erste Kunden sind entsprechend im Quantum-Ökosystem zu finden, also Forschungsinstitutionen und Unternehmen, die an skalierbaren Quantenmaschinen arbeiten. Der Fokus liegt zunächst auf Early Adopters mit einem ersten industriellen Produkt, das noch dieses Jahr ausgeliefert werden soll.
Die 1 Million US-Dollar fließen in Produktentwicklung, Ausbau des Engineering-Teams und die Kommerzialisierung dieses ersten Produkts. klar, sehr frühe Phase, aber wenn Sie sich als Anbieter für Cryogenic Electronics etablieren, setzen Sie an einem kritischen Layer im zukünftigen Quantum Computing Stack. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.